Er schafft es, diese zwei Seiten wirklich zu integrieren. Und Integration ist ein sehr wichtiger Begriff, ein sehr hoher Wert für Sangharakshita. Und zum Beispiel, man findet das in der Meditation. Er beschreibt Meditation und verschiedenen Aspekten von Meditation in Begriffen von Integration. Er beschreibt die erste Stufe von spiritueller Praxis auch in den Begriffen von Integration. Und man kann Integration auch als einen Aspekt von Imagination sehen oder, um es deutscher auszusprechen, Einbildung oder Vorstellungsvermögen. Und es hat so in den letzten paar Monaten wieder viel Interesse in Tridatne an dieses Thema Imagination gegeben. Ich bin 1981 ordiniert worden und in dieser Zeit war es auch von großem Interesse. Und auf unserem Ordinationsretreat hatte den Begriff, fand ich, sehr, sehr klar definiert. Also Imagination ist eine Synthese von Emotion und Intellekt. Es ist nicht bloß eine Integration der zwei, sondern eine Synthese. Und aus der Synthese entsteht ein neues Vermögen, eine neue Kraft, eine neue Fakultät, die die Klarheit des Intellekts hat und die Kraft der Emotion. Dies ist einfach ein Beispiel, ein weiteres Beispiel für Sangharakshita's Denken, für seine Art zu denken. Also diese Idee von Imagination stammt nicht direkt aus der buddhistischen Tradition, eher aus der späten Aufklärung, aus der Anfang der Romantik. Und Sangharakshita ist sehr bereit, Ideen und Praktiken zu adoptieren und zu übernehmen, die sogar genau genommen nicht immer traditionell buddhistisch sind, aber sehr nützlich sind, wenn man Dharma leben und lehren will. Zum Beispiel die Kommunikationsübungen oder gewisse Aspekte der westlichen Psychologie. Und das ist, was ich nicht buddhistischen Buddhismus nenne. Er benutzt westliche Begriffe. Er hat Karl Jaspers Idee von dem neuen Menschen übernommen und etwas geändert in den Begriff des wahren Individuums, der True Individual. Und gleichzeitig ist er sehr bereit, westliche Ideen zu kritisieren, auch wenn sie modisch sind, auch wenn sie sehr beliebt sind. Zum Beispiel im spirituellen Bereich ist er sehr kritisch gegenüber Ideen von Universalismus. Alles ist eins. Es ist nicht wichtig, welchen Weg du gehst. Er sagt mehr oder weniger, das ist einfach Quatsch. Also er kritisiert Universalismus und er kritisiert auch das, was er Ultraismus nennt. Ultraismus ist sogar eine traditionelle buddhistische Sünde, würde er sagen, indem man so eine Lehre über die andere aufstapelt und sagt, diese Lehre ist höher als die andere in gewissem Maße, weil man den Sinn der früheren Lehren vergessen hat über die Jahrhunderte. Neuerdings hat er eine traditionelle Lehre wieder hervorgeholt und, wenn man will, etwas umgemünzt, meines Erachtens in eine nützlichere Form. Und zwar ist es die Lehre der fünf Niyamas. Und er hat sie umgedeutet. Die fünf Niyamas sind die fünf Arten, die fünf Modalitäten, wenn man will, durch die bedingtes Entstehen funktioniert. Karma ist einfach die bekannteste Niyama. Aber es gibt andere Arten, wie Sachen in Abhängigkeit von Bedingungen entstehen. Wenn man will, sind sie die fünf Bereiche, in die man alle Möglichkeiten von Ursache, Wirkung, Beziehen auflisten kann. Und in der Kommentarliteratur werden sie nicht wirklich klar ausgearbeitet. Es wird nicht sehr klar gemacht. In gewissem Maße denke ich, dass der Hauptsinn traditionell von dieser Lehre ist, einfach zu sagen, guck, Sachen passieren dir. Einige dieser Sachen sind karmisch bedingt. Du hast die Bedingungen dafür geschaffen, aber nicht alles stammt von Karma. Also in gewissem Maße eine Gegengift zur Gefahr zu denken, alles, was mir passiert, ich bin schuld daran. Sondern nein, es gibt verschiedene Arten von Ursache. Und wenn man zur fünften Niyama kommt, Dharma Niyama, wenn man die traditionellen Texte anschaut, ist es noch konfuser oder unklarer. Aber Sangharakshita hat diese fünf Niyamas als Arten der Bedingtheit wirklich viel, viel weiter ausgearbeitet, so dass sie für spirituelle Praxis nützlich werden. Und die fünfte, die höchste, die Dharma-Niyama, als eine Kategorie für Ursachewirkung, die in Kraft tritt, wenn transzendente Einsicht entsteht. Und um transzendente Einsicht zu erlangen.